Was möchte ich im jetzigen Leben? Was möchte ich erreichen? Arbeit ist ein Teil, ein wichtiger Teil. Ich spüre das auch bei der Generation Z, die da drin sind, die sie sehr, sehr ernst nehmen, aber sich da drin sehen wollen.
Herzlich willkommen im Blabla Lab, dem Podcast über Menschen, Marken und Begegnung. Ich bin Jonathan Schwarz, Managing and Creative Director bei LiveLab. Und ich freue mich riesig, heute einen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, mit dem ich schon seit über 3 Jahren gemeinsam unterwegs bin. Und zwar sehr intensiv. Und damit meine ich in Workshops, in Strategiepapieren, in Fokusgruppen auf mehreren Kontinenten. Wir haben gemeinsam Videodrehs gemacht an 3 Standorten, eine weltweite interne Kampagne lanciert. Und das Ganze ist gemündet im 150-jährigen Jubiläum im letzten Jahr. Kurzum. Wir haben gemeinsam etwas aufgebaut, auf das ich heute sehr stolz bin. Mein Gast ist Head of Marketing Management bei Uster Technologies, einem Schweizer Unternehmen, das weltweit als Benchmark für Qualität in der Textilindustrie gilt. Mein Gast heißt Joachim Meyer, alle sagen Joe. Und Joe, ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Hi. Hi, Jonathan. Schön, da zu sein. Sehen wir uns mal wieder, ne? Außerhalb von Projekten. Freut mich, mit dir diese Gesprächsrunde zu führen über, denke ich, coole Themen.
Danke, ja. Heute ist ein bisschen Metaperspektive sozusagen auch irgendwo auf die Themen, die uns die letzten 3 Jahre doch insgesamt irgendwo auch beschäftigt haben. Ja. Bevor wir da so richtig tief eintauchen, natürlich erstmal zu dir, würde ich gerne auch als Mensch hier einfach im Format ein bisschen vorstellen. Wie bist du zum Marketing in der Textilindustrie gekommen?
Ich bin ein Ingenieur, ein Textilingenieur mit Schwerpunkt so ein bisschen Elektronik, war dann wirklich sehr nah als Application Engineer im textilen Umfeld tätig, in der Entwicklung. Nach Diplomstudium Richtung BWL, Marketing, ne, so, sich weiterentwickelt, die Chance gehabt, Product Management zu machen, also Product Marketing, würde ich das auch formulieren, und dann die Chance bekommen, ins Marketing Management zu wechseln, also viel genereller zu werden, also, ja, und das war so meine Entwicklung, genau.
Was hat dich daran gereizt, quasi wie mehr über die Produkte zu sprechen, als die Produkte zu entwickeln?
Wenn du viel im Feld bist, also im Feld war zur damaligen Zeit gab es noch sehr viel Textilindustrie. Es gab sogar was in der Schweiz, aber sagen wir, Italien war da noch, das war bevor die Europäische Union gegründet wurde. Und du bist dann einfach draußen, du bist viel allein unterwegs, machst Versuche, wertest die aus, zu Hause. Und was mich gereizt hat und auch im gesamten textilen Kontext, war dieser internationale Setup. Und wenn ich von international rede, klar, international, Marco Polo, Seidenstraße, sagt es schon, die Rohstoffthematik, Textil war schon immer international. Aus dem Rohstoffgrund raus. Was mich dann aber gereizt hat, in diesem Umfeld tätig zu sein, ist auch der Mensch, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, zuzuhören und Sachen umzusetzen. Also von dem her, der Fokus zu einem Produkt mehr hin in die Kommunikation, und ich bin tendenziell ein kommunikativer Mensch, würde ich jetzt mal so sagen.
Kann ich unterstreichen.
Ich sage es oft, ne? Ich werde fürs Reden bezahlt. Und das war so ein Wunsch und der hat sich da sehr, sehr gut erfüllt. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich da die Möglichkeit bekommen habe.
Wie bist du zu Uster Technologies gekommen? Uster ist jetzt nicht irgendeine Firma in der Branche, sondern manche sagen so ein Stück weit der Ferrari sozusagen in der Qualitätsmanagement-Schiene in der Textilbranche.
Uster Technologies kannte ich nicht. Es ist eine kleine Welt. Ne? Diese textile Welt ist global vernetzt, aber man kennt sich sehr, sehr gut. Also Uster war für mich nicht nur ein Begriff, drittgrößte Stadt im Kanton Zürich, sondern weil es ist wirklich, wenn du außerhalb in diesem B2B-Bereich bist, ist Uster bekannt wie Coca-Cola im Softdrink. Es ist der Level und ist der Benchmark. Und es war eine interessante Firma schon immer, aber bei mir ist ein Punkt, eine Motivation, irgendwo anzufangen, ist sicherlich Firmenkultur, Personen, die drin sind und Entwicklung des Unternehmens. Das hat sich dann ergeben, dass mein jetziger Chef auf mich zukam und Interesse daran hatte, mit mir zusammenzuarbeiten, mich zu gewinnen. Das hat ein Weilchen gedauert, bis wir uns gefunden haben, aber es war total spannend in der Hinsicht, dass ich einfach durch ihn auch mitbekommen habe, wie er eine Transformation, dieser stetige Wandel, wie er das sieht und wie er das Unternehmen entwickeln möchte aus seinem Blickwinkel heraus. Und das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Und da braucht er jemand, der ihn da unterstützt. Sagen wir mal, Entwicklung heißt ja erstmal intern und dann extern. Und das fand ich sehr, sehr spannend und sehr schön. Und das hat auch meiner Vorstellung von einem Wandel der Gesellschaft, der ja immer da ist, der einfach im Moment deutlich exponentiell an Geschwindigkeit zugelegt hat. Und Paradigmenwandel gab es schon immer. Aber das fand ich sehr spannend.
Man hört, glaube ich, sehr, sehr deutlich, wie viel Freude du auch eben an Transformationen hast, an Veränderungen hast. Ja. Uster Technologies hat 150 Jahre Geschichte. Das klingt eigentlich erstmal nach, ja, man könnte auch sagen, irgendwo nach einem Schwergewicht oder ne, irgendwo vielleicht auch nach was Trägem irgendwo, wenn man über 150 Jahre redet. Aber wenn man sich die Firmengeschichte genauer anschaut, dann bin ich sehr, sehr fasziniert, was da alles für Stationen in diesen 150 Jahren da waren. Gegründet 1875 eben, ursprünglich als Lufttelegrafenwerkstätte, dann Teil der Zellweger-Gruppe, 2003 als eigenständige Firma neu aufgestellt, 2012 dann von Toyota Industries übernommen. Kannst du das nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, was Uster da für eine Geschichte hingelegt hat, die jetzt in 150 Jahren Transformation, kann man eben sagen, gemündet ist?
Zellweger war ein Unternehmen, ähnlich wie ABB, sehr, sehr breit aufgestellt. Siemens ist ja auch sehr breit aufgestellt. Telefone waren total wichtig. Ne? Und haben sie festgestellt, da ist ein textiler Bereich. Es waren sicher einzelne Entwickler. Es könnte spannend sein, dort einzusteigen, um die Qualität zu kontrollieren. Mhm. Was die damals gut gemacht haben, auch von der Entwicklung her, und ich denke, wenn wir die 150 Jahre angucken, für mich ist es ein Zeichen von 150 Jahre Innovation. Die Transformation hat da, also ein Wandel hat da schon permanent stattgefunden. Aber was das Unternehmen von Anfang an meiner Meinung nach gut erkannt hat, dass ich nicht nur ein Produkt anbiete, sondern ich tue einen zusätzlichen Benefit anbieten. Also sag mal, ich bringe das in einen Kontext. Ich biete dir nicht nur an, etwas zu messen und dann eine Aussage zu haben, um selber das zu beurteilen, also meine Qualität in dem Zusammenhang, sondern sie haben sogenannte Benchmarks gesetzt, sogenannte Uster Statistics, wo ich mich in Indien, in egal auf welchem Kontinent, sagen wir mal, vergleichen kann, wie ist meine Qualität im Vergleich zu anderen.
Textilindustrie ist einfach schon sehr, sehr lange Zeit ein globales Thema und entsprechend vernetzt seid ihr bei euren Kunden auch weltweit.
Die erste Industrialisierung kann man sehr, sehr stark connecten mit der Textilindustrie. Die kam aus England, kam dann auf den Kontinent, da redet man von der Napoleon-Zeit, ne? Da gab es ja Kriege und Sperren und so, aber die Automatisierung hatte mit der Textilindustrie begonnen. Sprich, hat es natürlich dann auch Europa getrieben und heute hat sich das alles verlagert. Weil, sagen wir mal, die Industrie hat sich weiterentwickelt, die Bedürfnisse und es muss sich natürlich rechnen. Die Kosten, sagen wir mal, Lohnkosten, Energiekosten versus Produktion, das hängt wirklich mit dem Rohstoff zusammen. Weil der Handel, sagen wir mal, wo der Handel floriert ist und immer stärker wird, das ist sehr viel Geschichte jetzt drin. Ne? Mit Seide, mit der Seidenstraße, das war ein großes Thema. Im Mittelalter hat man hier Flachs angebaut, Leinen. Ne? Man kannte Baumwolle gar nicht, weil es in unseren Gefilden gar keine Baumwolle gewachsen ist. Die großen Baumwolleproduktionen, wo sind die? Die sind in Australien, du findest sie in Indien, da hat es riesen Baumwollfelder. Amerika ist sehr, sehr bekannt. Du hast auch in China große, große Baumwollproduktionen. Grenze Orient, Okzident ist sicherlich Türkei, wo du noch eine gewisse Baumwollproduktion hast. Die großen Produktionen sind in Asien. Ja? Und wir reden von China, wir reden von Indien.
Und das ist eben sehr, sehr Pakistan. Spannend, dass ein Schweizer KMU eigentlich dafür diesen Weltmarkt doch so eine entscheidende Rolle einnimmt, dass ihr halt in der Lage seid, dieses Naturprodukt, du hast mir mal erzählt, ist eben wahnsinnig schwer zu verarbeiten, die Qualität bei Baumwolle, wenn sie geerntet wird, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und bevor sie dann halt so, sag ich mal, auf ein einheitliches Level gebracht wird, dass sie dann auch verarbeitet werden kann, da braucht es eben sehr viel Qualitätsmanagement.
Genau.
Und dafür macht ihr eben Produkte.
Genau.
Und da seid ihr Weltmarktführer in dann auch nicht nur für diesen ersten Step der Qualitätskontrolle,
so
beim Eingang, sondern dann über die gesamte Verarbeitungsstrecke hinweg. Es gibt eine Frage, die ich jedem von unseren Gesprächspartnern stelle hier im Podcast. Und zwar folgendes Thema steckt hinter der Frage.
Dein stärkster Live-Moment.
Dein stärkster Live-Moment, Joe. Wir als Agentur haben unseren Purpose mit Live ist die stärkste Kommunikation benannt. Mhm. Uns ist dieser Moment, wenn wir physisch im Raum zusammenkommen, wahnsinnig wichtig. Mhm. Was ist für dich so ein stärkster Live-Moment, an den du dich gerne erinnerst?
Also persönlich ist es wirklich meine Leidenschaft, das Wellenreiten, oder? Wenn ich dann wirklich die perfekte Welle habe und dann Richtung Strand oder Riff dieser gleiten darf, das ist wirklich ein Live-Moment, der für mich ist, der mir total gut tut und mich rausnimmt mit der Natur. Ich finde das total toll. Wenn ich jetzt mal auf Live-Brücke zu eurem Unternehmen mache, dann ist es, wenn ich da dran denke, sind es einfach die Workshops. Ne? Mhm. Und wir zusammensaßen, also dieses Physische, was wir auch jetzt hier haben in dem Zusammenhang, oder? Sofort dieses Vertrauen da war, dieser Trust, uns einzulassen. Und da rede ich jetzt nicht nur von meiner Person, sondern von dem ganzen Team, das an den verschiedenen Themen gearbeitet hat. Und da euer Auftreten. Das hat mich überzeugt. Also das ist für mich, und das war toll. Das war toll. Das fand ich, wo ich so ein Bauchgefühl habe, das wird ein gutes Ergebnis.
Für mich war das auch die Workshops mit euch wie so ein Kernmoment von der Story, die wir nachher auf euch als ganzes Unternehmen irgendwo auch skalieren durften. Und ich glaube, diese Initialmomente, wo Vertrauen unter uns entsteht und wir miteinander uns öffnen, um gemeinsam die Story zu finden, die wir erzählen wollen in der großen Skalierung, ist wahnsinnig wichtig. Jetzt sind wir so seit 3 Jahren mit Oster und LiveLab gemeinsam unterwegs. Wir konnten 2 große Projekte in der Zeit so gemeinsam gestalten. Das eine ist Oster 360Q. Und das andere ist die Purpose-Entwicklung rund um das Jubiläum letztes Jahr. Was zeichnet unsere Zusammenarbeit für dich aus?
Die Firma, und das war der Punkt, wo ich, seitdem ich angefangen habe, die Transformation, sagen wir mal, das Unternehmen, warum ist eine Marke erfolgreich? Eine Marke ist dann erfolgreich, wenn ich höre, was die Kunden möchten. Und das war auch der Einstieg bei mir, dass man die Transformation von einem Anbieter von Produkten, um die Qualität zu messen, hin zu ein Gesamtkonzept, ein Solution. Ich biete nicht nur das Produkt an, das die Qualität misst, sondern ich habe zum Beispiel auch die Expertise mit einer Software, die nicht nur die Daten aufnimmt, sondern bevor ich den Prozess starte, zu sagen, hey, das ist der beste Weg, wenn du den Weg wählst, dann hast du im Endeffekt das beste Konstante, wenn man von best, dann reden wir von einem konstanten Qualitätsergebnis. Und natürlich, wir reden von Spinnereien. Das ist kein Selbst, das ist ein B2B. Ich möchte Umsatz generieren. Ich will, und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da einfließt.
Es ist so ein bisschen die Background-Story für das Oster
360Q-Projekt
im Prinzip.
Genau.
Das ist wie eine Transformation, die jetzt gerade in den letzten 3 Jahren nochmal bei euch gestartet ist, sage ich mal. Die ist noch nicht abgeschlossen.
Nein.
So die Entwicklung vom Produktanbieter zu einem Solutions-Provider eigentlich. Ne?
Solution, diese 3 Ebenen, Produkt, eine Software mit einer Expertise, mit Cloud-basiert und dann eigentlich noch die Expertise, das ist das Know-how, das Oster hat im textilen Kontext. Also sprich, ich biete nicht nur was an, sondern ich begleite den Kunden, damit er das auch richtig umsetzen kann. Wir sind beratend da, er kann sich intern schulen. Wir wollen ihn intern stärken. Das war vor ein paar Jahren, kam das hoch, wenn wir uns getroffen haben. Und
ich weiß noch, wir haben uns getroffen eigentlich, um eine virtuelle Version von eurem Messestand zu entwickeln.
Genau,
weil damals Corona und so weiter war irgendwo noch offene Frage. Soll man nicht neben dem Physischen auch was Virtuelles machen? Das war so die Einstiegsfrage. Genau. Und auf einmal haben wir gemerkt, ihr habt völlig anderes Thema. Ihr habt das erste Thema. Mal wie keinen klassischen Produktlaunch, sondern ihr habt das erste Mal eigentlich wie eine neue Dimension von Business.
Das textile Umfeld ist immer noch sehr messeorientiert. Ne? Wenn wir jetzt im Softwarebereich sind, gibt es keine Messen mehr, aber bei uns sind Messen immer noch sehr, sehr relevant, sehr international. Und da stand eine Messe an und es war ein guter Moment, das dort auch zu präsentieren. Und wir brauchten für die Kommunikation eine klare Struktur, das haben wir mit euch gemacht. Und wenn du mich fragst, warum wir dann auch bei dem Purpose-Projekt in 150 Jahren weiter zusammengearbeitet haben, ist einfach, was ich wirklich schätze, dieser neutrale Blickwinkel. Neutralen Blickwinkel auf ein Thema einbinden in Workshops. Wir haben da ein Steering-Committee oder ein Core-Team, das da drinne ist, dran arbeitet, Möglichkeiten aufzeigen. Also ich finde, das habe ich sehr, sehr geschätzt, uns zu guiden durch den Prozess. Kreativ gesehen mit Vorschlägen, aber wirklich diesen Prozess ist ja ein interner Prozess mit mehreren Teilnehmern aus verschiedensten Abteilungen und das dann wirklich auf den Punkt. Und das ist für mich, da reden wir vom Projektmanagement, das schätze ich dann sehr. Also wenn ich dann Partner habe, wo wir dann eine Punktlandung hinsetzen können, weil Kommunikation ist ja dann nicht nur Social Media, sondern das, wie wir alle wissen, oder, steckt ja sehr, sehr viel dahinter. Und das schätze ich sehr.
Danke dir. Ja, wir sind sehr beraten mit euch eben unterwegs. Das hat am Ende hat es schon irgendwo einen Live-Moment, wie die Messe zum Beispiel bei Oster360Q, wo dann kommuniziert werden soll. Aber der Weg dahin, der ist eben ein sehr beratender oder ein sehr ein starker Entwicklungsprozess gewesen, wie du auch beschrieben hast.
Ja.
Wir dürfen als Agentur verschiedene Jubiläen immer mal wieder produzieren, zum Beispiel irgendwie 100 Jahre Swisa, 60 Jahre Sanitas, 135 Jahre Institut auf dem Rosenberg. Und bei allen solchen Jubiläen ist der erste Moment, finde ich immer, wir wollen feiern. Und das ist ja auch ein absolut berechtigtes und super Anliegen, zu sagen, hey, wir haben eine runde Zahl, wir wollen das feiern. Wir dürfen auch einfach ein großes Fest machen, ohne dass es sonst einen Grund gibt. Eine runde Zahl ist Grund genug. Und wenn man dann startet in den Dialog, was wollen wir denn genau feiern? Dann finde ich es ganz spannend, dann gibt es wie so einen zweiten Augenblick und so einen ersten Aha-Moment. Ja, warum genau eigentlich? Also was steckt hinter 150 Jahren Oster? Was ist das eigentlich für eine Geschichte? Am Ende des Tages auch die Frage, was ist es genau für ein Fest?
150 Jahre, hier ist erstmal noch Party an. Ne?
Ja,
Live-Event, ne? Auf den Punkt gebracht, professionell, alle glücklich machen, Unternehmen weltweit agierend, nicht einfach. Ne? Wir haben Niederlassungen von Amerika, Indien, Türkei, Anatolien, China, wir sind einfach in den Märkten, Japan auch.
Klar. Und dadurch natürlich auch sehr viele verschiedene Kulturen im Unternehmen letztendlich drin.
Verschiedene Kulturen, das ist das, was mich spannend finde. Ich liebe, mit Menschen umzugehen, mit Kulturen. Das ist wirklich ein persönlicher Treiber von mir, wenn ich da vielleicht nochmal kurz auf mich zurückschließe. Die 150 Jahre ging dann so ein bisschen los, was kann man tun? Ne? Ja. Dann, was könnte man für ein Event machen? Aber ein Event ist wirklich auch die 150 Jahre im Unternehmen zu. Das war ein Blickwinkel, was können wir tun für uns? Ne? Es sollte ein Geschenk für die Mitarbeiter sein, die Unternehmenskultur nochmal darstellen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger. Und dann war so ein Punkt, wir hatten zu dem Zeitpunkt nicht weiter vor, auch einen CEO-Wechsel, auch Personal hat gewechselt. Wir hatten dann interne Diskussionen, wo wollen wir hin, was ist wichtig. Wir haben eine klare Vision, Mission. Aber es hat sich herausgestellt, die Transformation, die ich, sag mal, wo ich da gestartet bin, die zu visualisieren. Wie können wir das alles zusammenbringen? Und dann dieses Purpose-Thema ist natürlich ein Buzzword im Marketing seit vielen Jahren. Ne?
Also das im Sinne von Purpose ist immer gut, oder?
Ja, Purpose ist der Sinn des Lebens, der Sinn des Unternehmens darzustellen, ist ein wichtiger Punkt. Klar, wenn man als Marketer unterwegs ist und so ein bisschen rumhört, dann war das bei einem. Und wir hatten das dann abgewogen. In der Hinsicht, wie könnten wir den Purpose nutzen? Das eine ist diese, wenn wir von 150 Jahren reden, da reden wir von Mitarbeitern. Und wie können wir das dort einbinden und wie wichtig und funktioniert der Purpose da? Und das hat sich dann sehr schnell gezeigt, das ist super. Um erfolgreich zu sein, bin ich der Meinung, muss von innen kommen. Sagen wir mal, da muss das Team, da muss das Unternehmen, da muss die Unternehmenskultur dazu funktionieren, matchen, um das umsetzen zu können, denn später als Erfolg im Markt.
Und das Purpose ist da wie ein verbindendes Element.
Absolut, auch, um verbindendes, ein erklärendes. Genau, ein erklärendes Element, dass ich sage, hey, der Sinn des Unternehmens ist auch da, klar, jedes Unternehmen muss Umsatz machen, aber bei uns ist es sehr, sehr wichtig und das wollen wir auch zeigen, die Unternehmenskultur, ihr seid wichtig, ihr, die für uns arbeitet, wir wollen euch weiterentwickeln. Das ist ein Thema. Dann das andere Thema natürlich, wenn man Purpose anguckt, ist das Thema Kunde. Wir wollen für euch da sein, Partnerschaften sind sehr, sehr, sehr wichtig, mit Kunden langfristig Partnerschaften einzugehen. Die Konkurrenz schläft nicht, Technologie rast, KI ist da, es passiert sehr, sehr, sehr viel. Und auch hier zu zeigen mit Purpose, wo gehen wir, sind für euch da, wir wollen euch stärken. Und dann, was noch toll ist, und das hat sich dann auch diese Transformation dort zu zeigen im Purpose. Mhm. Weil Purpose ist ja nicht eine Vision, die hat einen Time-Tag, der fängt hier an, endet da und dann passe ich die Vision wieder an, sondern das ist wirklich...
Ist ein hoher Anspruch in einem Purpose-Statement drin, weil man absolut. Letztendlich ja auch bei 150 Jahren Geschichte irgendwo etwas finden kann oder finden möchte mit dem Anspruch, hey, das zieht sich durch unsere Geschichte hindurch. Das ändern wir jetzt auch nicht, wenn wir dann 155 Jahre
erklären
oder so, sondern das ist ein Statement, was sich durchzieht durch unsere Geschichte.
Genau.
Also für mich hat es... Purpose-Thema bei euch wie auf der Kundenseite, ehrlich gesagt, fast angefangen. Und dann ist es von da aus zu einem ganz, ganz wichtigen internen Thema gekommen. Ich erzähle kurz, warum. Wir hatten eben dieses Oster-360Q-Thema, bevor wir uns angefangen haben, mit dem Jubiläum auseinanderzusetzen.
Genau, die Solution-Thematik.
Und da hat wie auf Kundenseite, für mich, weil eben da ging es um Messeauftritt und wer seid ihr mit, was habt ihr für ein Portfolio? Ja. Habt ihr noch Hardware-Produkte oder seid ihr jetzt auch Software-Anbieter und Solutions-Provider? So. Diese Fragestellung, die hat für mich irgendwo im Kopf aufgemacht, okay, wenn ein Unternehmen auf einmal das Portfolio ändert und vielleicht eine Zukunft für sich sieht, die weggeht von dem aktuellen Portfolio und an einen neuen Ort geht. Und ich meine, das ist eine ongoing Transformation so. Das ist,
absolut.
Ist nicht von jetzt auf gleich
Nein.
so. Aber ist eben doch eine sehr grundlegende Veränderung.
Ja.
Was ist dann die Baseline oder was ist dann das bleibende Moment, was sich durchzieht? Mhm. Und aus dem Grund fand ich das sehr, sehr spannend, mit dir auch anzufangen, über das Purpose-Thema zu sprechen.
Ja.
Ob das nicht ein spannendes Thema für euch als Unternehmen wäre, ein Purpose zu formulieren, weil es eben euch eine Kontinuität gibt durch den Wandel im Produktportfolio, eine Konstanz, ein Thema, für das ihr steht, unabhängig von dem, was ihr produziert.
Ja.
Ein Purpose-Statement ist letztendlich da ja auch eine Möglichkeit, in einen Wandel reinzugehen, weil etwas bleibt, was kontinuierlich ist. Man hat wie ein Statement, auf das man sich immer beziehen kann, was auch allen so ein bisschen Sicherheit und Orientierung gibt, bei aller Veränderung, die drumherum passiert. Und irgendwo ist es, von dem her finde ich, eine ganz klare und tolle Spannung, die bei euch in den 150 Jahren Jubiläum drin stecken, die man vielleicht erstmal so nicht vermutet. Aber 150 Jahre sind bei euch eben wirklich viel Transformationsgeschichte.
Absolut.
Ganz viel Veränderung und jetzt auch immer noch aktuell super viel Veränderung.
Ja.
Und in diesem Zuge aber doch zu überlegen, Ja, was ist denn die Geschichte, die 150 Jahre zusammenhält? Mhm. Oder was ist denn das, was uns miteinander fasziniert?
Genau.
Und da ist das Purpose-Thema irgendwo so aufgebrochen. Genau. Und dann zur Kernstory vom Jubiläum ja irgendwo
geworden. Ja, absolut. Hashtag Empower Together als Passwort vielleicht kann man das nehmen.
Hashtag
oder? Das
Empower Together ist noch ein längeres Statement ausformuliert.
Genau. Auch
nachzulesen bei euch auf der Website.
Genau, gerne, gerne. Es gibt da auch Statements dazu und auch Erläuterungen. Dieses Empower-Thema kam, aber wirklich Purpose muss von innen rauskommen. Mhm. Und was ich geschätzt hatte, es gab eine Möglichkeit, wir hatten Verkauf international im Haus, um das dann mal auszuprobieren. Wie kommt das Thema an? Ist das Unternehmen intern auch offen, sowas anzugehen? Und das fand ich sehr, sehr schön, wenn man das ausprobieren konnte, bevor wir eigentlich dann final beschlossen haben, wir machen das. Mhm. Wir hatten da auch einen Workshop in dem Zusammenhang, in demselben internationalen Umfeld. Das habe ich auch sehr geschätzt. Das ist ein Punkt, man kann einen Purpose nicht top-down irgendwie einem Unternehmen, einem Kunden aufdrücken oder auch ein Purpose ist ja auch die Entwicklung des Portfolios, sondern sagen wir mal, das muss das Listen to the Customer, so wie du das gesagt hast, aber eigentlich nach innen auch.
Nach innen auch. Und das ist ja der irre Anspruch, dass man beim Purpose-Statement einen Satz hat, mit dem sich alle identifizieren. Das ist ein irre Anspruch, den man da
mitbringt. Intellektuell würde ich mal sagen, sehr anspruchsvoll.
Ich bringe uns da eine Inspiration mit rein, eine Studie, die ich gefunden habe.
Hättest du das gedacht?
McKinsey hat 2021 in einer groß angelegten Studie untersucht, wie Mitarbeitende auf verschiedenen Hierarchiestufen den eigenen Purpose erleben. Das Ergebnis ist frappierend. 85% der Führungskräfte sagen, sie leben ihren Purpose täglich in ihrer Arbeit. Auf der Ebene der Frontline-Mitarbeitenden, also den Menschen, die täglich im Kundenkontakt stehen, die produzieren, die liefern, sagen das aber nur 15%. Fast die Hälfte dieser Mitarbeitenden widerspricht sogar der Aussage, dass es einen Purpose im Unternehmen gibt, der gelebt wird. Da sieht man, es gibt 70% Purpose-Lücke, sage ich jetzt mal, zwischen der Teppichetage und der Werkshalle. Mhm. Wie ist Oster damit umgegangen? Welchen Weg?
Genau, ich denke, das ganze Projekt ist auf die Firmenkultur, die bei Oster Technologies wirklich, wir haben eine sehr flache Hierarchie, was ich sehr, sehr, sehr schätze. Also sprich, Meinungen verschiedener Leute wird wahrgenommen und umgesetzt. Und das haben wir gleich genützt. Es ist ein wahnsinnig großes Commitment in dem Unternehmen. Langjährige Mitarbeiter. Amerika, Indien, China.
Ihr habt doch sehr viele langjährige Mitarbeitende, also weltweit. Das ist sehr, sehr erstaunt auch. Ne? Ja. Das ist nicht nur irgendwo hier vor Ort so, sondern an vielen, vielen Standorten Menschen, die schon lange für Oster Technologies arbeiten.
Sehr großes Commitment zum Unternehmen. Und es ist natürlich dann sehr schön, so einen Purpose herauszuarbeiten. Mhm. Und das haben wir gemacht, oder? Also es war klar, das geht vom Head Office aus von der Schweiz. Ne?
So irgendwo funktionieren muss man starten,
ja
nicht. Ne?
Ja, das haben wir gemacht, haben mehrere Vorschläge ausgearbeitet. Man muss das ja dann verdichten, ne? Man muss Vorschläge bekommen. Zusammen mit euch, mit dem HR, gab es Fokusgruppen in den verschiedenen Niederlassungen. Mhm. Und dann hat man diese Vorschläge, diese Purpose-Vorschläge, die wir intern generiert hatten, mit dem Core-Team, oder? Wurden dort reflektiert, wurde gesagt, fließt alles ein. Wir haben kulturelle Unterschiede. Es muss sich ja auch decken, ne, vom Gefühl. Ja, ja. Ein Purpose muss im Bauch funktionieren. Und
das ist ein ganz spannender Punkt. Ne? Ein Purpose muss im Bauch funktionieren, muss irgendwo eine emotionale Resonanz erzeugen.
Ja.
Ich kann sagen, ich habe das mega genossen, diese Zeit mit euch daran zu arbeiten, weil es irgendwo so ein, weil wir viele Interviews führen durften mit euch und weil wir gemerkt haben, ich sag mal, vielleicht, wenn man bei euch auf die Website geht, dann sieht man sehr viel Produkt. Als wir gestartet haben, war das eine reine Hardware-Visualisierung, die man da viel gesehen hat. Und über diese Interviews, die wir dann geführt haben, haben wir gemerkt, da steckt so viel Geschichte dahinter. Wir haben erst im Führungsteam, aber dann auch weltweit ganz viele bei euch gefragt, was hat dich fasziniert in dem Moment, als du ins Unternehmen reingegangen bist? Warum bist du zu Oster gekommen? Genau. Oder andersrum auch, was hält dich heute noch bei Oster?
Storytelling.
Ja, Storytelling, aber halt irgendwie nicht von Agenturseite aus, sondern eben, also es die Ohren aufmachen und, genau, und interviewen und listen, Frage stellen. Was ist das Thema, was dich da hält? Und das war einfach, also für mich, ja wirklich super schöner, schöne Reise, irgendwo so viele Statements bei euch hören zu dürfen. Ja. Was Uster Technologies für eine Rolle spielt, international, für ganz viele Kundenbeziehungen, für ganz viele Partnerbeziehungen, weil es eben ganz viel Momente gibt, wo Menschen gesagt haben, sie sind stolz, bei Uster zu arbeiten, weil ihr diesen Benchmark schafft, weil ihr diese Qualität liefert, weil ihr etwas in der Industrie darstellt, was kein anderer in der Form darstellt. Und das ist nicht nur ein Thema für euch intern, sondern sogar eins, das eure Kunden auch teilen oder eure Partner auch teilen. Ja. Es kommen alle wie gern an den Tisch, um wie den nächsten Benchmark quasi wie miteinander auszuarbeiten.
Genau.
Und das ist doch irgendwie ein sehr starkes Empowerment, was sich da so durchgezogen hat.
Absolut.
Wir haben es dann ausgespielt ja letztendlich auch in einer Plakatkampagne mit Mitarbeitenden. Ich fand auch da irgendwo eine schöne Fügung über den Prozess hinweg, dass wir diese Fokusgruppen-Interviews machen durften, weil wir darüber gemerkt haben schon, welche Mitarbeitenden bei euch eben diese Story tragen.
Ja.
Und wir haben es vorher nicht gewusst, aber es war im Prinzip war es das Casting für die Kampagne.
Sehr
die
schön wir formuliert, absolut.
Testimonials hatten wir danach. Darüber gemerkt, das sind so viele Statements, so viele Geschichten, die es sich lohnt zu erzählen.
Ja.
Und dadurch, dass wir diesen Dialog angefangen haben, hatten wir auf einmal für das Jubiläum ganz viel Content, ganz viel Geschichten und letztendlich die Kampagne, die wir dann in Print an eure Standorte gebracht haben, in euer Intranet gebracht haben und auch am Jubiläumsevent erzählen durften.
Ich denke, dieses Interne, so wie wir es gemacht haben, intern von extern, ist so wichtig. Ne? Sonst kommt das nicht zum Fliegen, das ist so. Mhm. Und das passt total zu dieser Unternehmenskultur, die ich sehr, 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 sehr schätze, oder? Und das konnten wir wirklich gemeinsam total gut umsetzen. Das fand ich toll. Da hat er uns auch toll unterstützt. Und dann genau, dann kam dieser eine Tag, wo alles drauf zuläuft. Wir hatten da auch unser Kernteam, wo wir den Purpose schon entwickelt haben. Wie können wir das jetzt denn noch umsetzen? Und wie können wir es motivieren? Wie können wir die Leute einbinden, schon im Vorfeld, dass das an dem Tag gelebt werden kann? Ganz, ganz wichtig war für uns, diesen gemeinsamen Live-Moment zu haben. Das war sehr, sehr, sehr wichtig.
Also gemeinsamen Live-Moment, vor allem global.
Genau.
Irgendwo mit all euren Standorten.
Genau.
Von Asien bis Amerika.
Mega Zeitgap, oder? Die einen sind schon kurz vorm Schlafen gehen, die anderen sind gerade aufgewacht. Diesen gemeinsamen Live-Moment zu leben, das war King und das war total wichtig. Mhm. Und dann das lokal zu feiern, wurde lokal überlassen, wie das dran gemacht werden sollte. Und was im Vorfeld fand ich schön war, es war auch eine Einbindung basierend aus den ganzen Interviews zum Purpose, den ganzen Statements, dass wir uns überlegt haben, hey, wir generieren noch einen Sound, ein Lied dazu, oder?
Das war eben sicher nochmal ein emotionaler Höhepunkt, genau, dass wir da viele Statements abholen durften und letztendlich neben dem Purpose als einem Satz auch einen ganzen Song KI gepowert inzwischen auch produzieren durften.
K-Pop-Style, ne? Was gerade total angesagt ist. Sogar gewählt. War schön und hat funktioniert. Ich habe das beobachtet, mir hat es total gefallen. Aber wenn ich den Blickwinkel bei den Amerikanern, die sind gerade aufgestanden gewesen, so, ne? Wie sie da zusammensaßen. Bis China, ne? Also wo es dann schon sehr, sehr, sehr spät wurde, dass es überall funktioniert hat, in allen Standorten, auch Japan, das ist total schön. Es war auf den Punkt gebracht, ne? Es musste alles auf den Punkt funktionieren. Wir hatten teilweise Sachen vorproduziert, weil es ist dann nicht einfach. Wir wollten ja die dementsprechenden Leute auch mit Aussagen, sagen wir mal, dann auch haben. Und das fand ich auch sehr schön, dieser Mix. Gut vorproduziert, sehr natürlich, sehr ehrlich, sehr straight, kombiniert mit diesem Live-Event und dann noch, sagen wir mal, dieses emotionale Musik ist einfach was Emotionales, was einen mitnimmt. Ich fand das einen sehr, sehr, sehr schönen Mix.
Vielen Spaß Dank. Gemacht. Ja, mit euch hat es auch gut funktioniert. Ja, genau. Also irgendwo Workshops sind, denke ich, deswegen auch sehr wichtig, nicht nur um Inhalte miteinander zu erarbeiten, sondern das Commitment zu haben von ganz entscheidenden Stakeholdern. Ja. Und das ist etwas, was wir als Agentur sehr gerne machen, irgendwo halt da zu sensibilisieren. Schaut, wir brauchen bestimmte Stakeholder an Bord, damit die Story getragen wird. Zum Beispiel David, der als euer CEO ist einfach ein sehr, sehr starker Träger von dem Purpose-Thema auch. Ja. Es braucht natürlich auch da eben das ganze Leadership-Team, was hinter so einem Statement steht und das auch auf die Bühne bringt. Mhm. Und er hat das wahnsinnig schön auf die Bühne gebracht oder auch im Purpose-Video, was wir zum Jubiläum auch noch lanciert haben, dort auch eine wesentliche Rolle mit drin getragen. Mhm. Aber eben dann wiederum neben vielen anderen Mitarbeitenden, die das Thema eben auch tragen und auch mit gestaltet haben.
Ja.
Ich glaube, am Ende des Tages ist es ein super spannendes Format geworden vom Jubiläum.
Ja,
irgendwo sehr kompakt mit einer virtuellen Zusammenschalte halt eben von all euren Standorten weltweit. Dann lokalen Feiern, die dann an den Launch von dem Song dran angeschlossen haben auch und lokal eben nochmal auch gefeiert haben, was es heißt, eben live zusammenzukommen und am Standort die Gemeinschaft miteinander zu haben.
Ja.
In diesem ganzen Purpose-Entwicklungsthema haben wir irgendwann gemerkt, es geht nicht darum, eine Geschichte zu erfinden, sondern die Geschichte von euch zu erkunden.
Ja.
Das war ein ganz, ganz wichtiges Credo, zu sagen, wir sind nicht auf dem Bereich Inventing, sondern Exploring.
Ja.
Und wir wollen irgendwo eine Sprache finden für all die Geschichten, die schon da sind und wollen nicht die Geschichte neu erfinden. Und ich glaube, das ist wie die Kraft, die bei euch im Purpose Statement mit drinsteckt und die im Jubiläum für die Mitarbeitenden am Ende auch erlebbar geworden ist.
Ja.
Dass es ihre Geschichte ist, die da vertont wurde sozusagen.
Meiner Meinung nach funktioniert es auch in der Zukunft nur auf dieser Basis, oder? Sagen wir mal, wenn ich etwas, es geht hier nicht um Marketing in der klassischen Marketing-Kommunikation, Marketing-Sprache, sondern es muss gelebt werden, es muss authentisch sein. Mhm. Und diese Authentizität, bin ich der Meinung, auch in der Schnelllebenszeit, wo sehr viel Geld, also wo Geld regiert die Welt, das ist einfach so, oder? Unternehmen sind da, die müssen produzieren, die müssen erfolgreich sein. Aber ich denke, und das ist auch die Wertschätzung, die Uster Technologies hat, über die ganze Zeit, die Marke stark ist und diese, dieses Leadership aufgebaut hat, spürt man diese Authentizität. Wir sind da, diese Partnerschaftsthematik und auch jetzt bei einer Transformation, die dort in der Industrie, in der Produktion stattfindet, dass wir sie dort begleiten. Und auch, also von dem her, ich mag diesen Hashtag Empower Together. Ich finde es sehr, sehr, sehr gut, weil das ist sehr schön intern und extern sehr schön widerspiegelt. Mhm. Authentizität ist so wichtig.
Ich fasse mal ein bisschen in drei Thesen vielleicht so zusammen, was wir so besprochen haben. Erster Punkt ist, denke ich, Jubiläum ist mehr als eine Feier. Jubiläum ist ein starker Kommunikationsanlass. Der bricht zwar manchmal über einen herein, so ungeplant, aber man darf ihn dann nutzen und darf eine starke Message nach außen bringen.
Absolut.
So ein zweiter Punkt ist, denke ich, dass jetzt bei euch spezifisch mit dem Purpose-Thema Purpose kein Luxusthema ist, was irgendwie so vielleicht auch noch dann kommt, wenn alles andere stimmt und so weiter, sondern Purpose-Statement ein starkes Fundament für Transformation ist.
Es ist wirklich ein gutes Mittel, um das zu transportieren, um das darzustellen. Und wenn wir mal die Generation, die Generation, wir reden von Menschen angucken, oder? Wir hatten die Boomer, die Work-Life-Balance vielleicht mehr stärker in Work ausgerichtet waren. Wenn man jetzt die Generation Z anguckt, die, wo sagen wir mal, Purpose King ist. Und nicht nur was einen Job betrifft, sondern ganz, ganz, ganz viel im Leben, oder? Und sagen wir mal, das ist die Generation, die jetzt da ist. Mhm. Und da geht es darum, von dem her, dieser Purpose ist so wichtig, wenn wir neue Mitarbeiter zum Beispiel finden wollen, weltweit.
Ja.
Und das kann man wirklich, man kann das nicht nur sagen, das ist in Europa so, ist auch in China. China entwickelt sich wirtschaftlich exponentiell schnell, aber auch in dieser Hinsicht, diese Work-Life und was möchte ich im jetzigen Leben, was möchte ich erreichen? Und dann Arbeit ist ein Teil, ein wichtiger Teil. Ich spüre das auch bei der Generation Z. Ich sehe das auch bei meinen Töchtern, die da drin sind, die sie sehr, sehr ernst nehmen, aber sich da drin sehen wollen. Und dann finde ich, das Purpose-Thematik passt total gut in die Zeit. Finde ich total schön, diese Brücke intern, weil intern ist Erfolg, dann natürlich hinhören, was möchte der Kunde. Und das passt total, es bringt es sehr, sehr schön zusammen.
Wir sind quasi wie im Marketing und rund ums Jubiläum gestartet mit dem Thema, aber jetzt ist es eben auch Richtung Zukunft sehr stark ein HR-Thema im Recruiting, aber auch in der Bindung von Mitarbeitenden auf Zeit. Also von dem her, Purpose ist nicht ein Thema, was man alleine in der Geschäftsführung entwickeln kann. Das haben wir, glaube ich, gut dargestellt. Sondern eins, was über ganz viel Kommunikation in Fokusgruppen etc. Mit ganz vielen Geschichten vom Bewerbungsgespräch aus der Werkshalle, vom Kundengespräch, vom Gespräch in einer Kaffeemaschine letztendlich lebt, die zeigen, welche Geschichte im Alltag halt auch wirklich trägt. Noch eine letzte Frage an dich, Joe. Das Ding der Zukunft. Bei all dem, was wir so besprochen haben über das Jubiläum, was jetzt auch im letzten Jahr schon stattgefunden hat, was ist das Ding, das du in die Zukunft mitnimmst? Was ist deine steilste Prognose?
Also ich möchte da bei dem Purpose bleiben. Ne? Weil, sagen wir mal, wenn wir die Zukunft anschauen, Industrie 5.0, es passiert sehr, sehr viel. Es gibt neue Systeme, KI-Systeme, die verändern sehr, 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 sehr viel. Global, die Menschheit, es passiert sehr, 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 sehr viel. Es findet da auch eine Transformation statt. Aber was für mich bleibt, ist der Mensch und den Menschen einzubinden. Von dem her finde ich das Purpose-Thematik finde ich eine total wichtige, auf einen Mensch zu achten, ist es im privaten, ist es im unternehmerischen Umfeld, wie gehe ich um. Spaßfaktor ist für mich King. Spaß heißt, kann ich dann haben, wenn ich Vertrauen habe. Mhm. Für mich ist Vertrauen ein Synonym ein bisschen vor dem Purpose. Und dann kann ich Spaß haben, dann bin ich kreativ, dann geht es mir gut, dann entwickle ich mich. Dann das ist nach innen, nach außen, das ist auch beim Kunden. Ne? Ich bin erfolgreich, ich mit dem, was ich tue, habe ich Spaß. Und ich denke, das wird sich trotz starker Veränderungen, zusätzlich Systeme, die auch Speed bringen, es wird Veränderungen in der Umgangsform, wie arbeiten wir, geben. Aber ich bin der Meinung, von dem her, dieser Mensch im Fokus, dieses Empowern, ist ein ganz, 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 ganz wichtiger, meiner Meinung nach. Und der wird weiter leben. Und die Entwicklung, sagen wir mal, wenn man es jetzt mal businessmäßig sieht, Automatisation durch Digitalisierung, Robotik, die dort da ist. Wenn man heute, bin ich festen Meinung, in diesem B2B-Umfeld eine starke Marke sein will, muss man auf das hören. Ja. Muss man dem folgen? Sagen wir mal, wenn ich eine hochautomatisierte Anlage habe und muss Qualität immer noch sehr menschlich umsetzen, ich habe dieses Umfeld gar nicht mehr, weil es hochautomatisiert ist, dann muss ich die Menschen, die noch dort sind, so empowern, damit sie das tun können.
Von dem her Purpose nicht nur für 150 Jahre zurück, sondern vor allem auch ein Statement für die Zukunft.
Absolut.
Ein Jubiläum muss gefeiert werden und es darf sogar noch mehr sein. Im Prinzip birgt es das Potenzial, Mitarbeitende mit auf den Weg zu nehmen und die eigene Identität bei aller Transformation weiter zu stärken und auch neu miteinander zu finden.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und dass wir unsere gemeinsame Geschichte von LifeLab und Uster Technologies hier heute mit eurem Jubiläum so erzählen durften. Das war's für heute beim Blabla Lab. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonnier doch gern unseren Podcast oder folg uns auf Instagram oder LinkedIn. Besuch uns auf unserer Website www.lifelab.com. Dort findest du zum Beispiel die Cases von Uster Technologies oder auch von anderen Jubiläen. Ich freue mich auf alle weiteren Gespräche hier im Blabla Lab und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.